Beweggründe. Der Podcast der UNO-Flüchtlingshilfe. Wir geben Geflüchteten eine Stimme. Mit Nora Abu-Un und Peter Runstroth-Bauer. Heute zu Gast Wael Diab, Leiter der Tagesklinik Zentrum Überleben in Berlin.
Herr Diab, Sie arbeiten mit Menschen, die zu Ihnen kommen nach Berlin, die eine wahnsinnige Fluchtgeschichte mitbringen und hinter sich haben und ganz besonders schutzbedürftig sind. Wie kommen diese Menschen zu Ihnen?
Diese Menschen kommen aus unterschiedlichen Bereichen und von unterschiedlichen Institutionen oder Krankenhäusern, Sozialarbeiterinnen, Flüchtlingsunterkünfte, professionelle oder semiprofessionelle Hilfesysteme, niedergelassene Kollegen, aber die Peers auch. Und ganz selten auch finden sie uns im Internet oder wem die hat gegoogelt.
Es ist besonders wichtig, darüber zu sprechen, weil diese Menschen ja auch in einer ganz speziellen Verfassung bei Ihnen ankommen. Vielleicht können Sie uns darüber ein bisschen was erzählen. Wie muss man sich das vorstellen? Die kommen zu Ihnen und sind in was für einer Verfassung?
Tatsächlich die meisten Menschen, die zu uns kommen, in der Tagesklinik, aber auch in der ambulanten Abteilung, sie leiden an einer Traumafolgestörungen und vor allem ein PTBS und eine komplexe PTBS.
Was ist PPT?
Eine posttraumatische Belastungsstörung.
Okay.
Genau. Das ist eine der häufigsten Traumafolgestörungen, die es gibt, die einfach eine tiefgreifende Veränderung in den Lebensführung mit sich bringt. Ne? Also einer, sagen wir mal, PTBS im Allgemeinen ist es, die Menschen sind, haben intrusives Erleben, also im Prinzip Widerhallen der Ereignisse entweder im Bilder, was unter Flashbacks bekannt ist, oder in Albträumen, kann aber auch andere Körperwahrnehmungen von Gefühlen, von Sensationen sein, aber auch eine Hyperarousal. Also die sind die ganze Zeit mit einer hohen Anspannung, ne, und ängstlich, was zu einer deutlichen Vermeidungsverhalten führt, was ihre komplette Leben beeinflusst.
Inwiefern Vermeidung? Was muss man sich darunter vorstellen?
Viele Dinge triggern sie oder lösen diese Erfahrung wieder raus, ob das Kontakt mit Menschen oder Bilder, Orte, Gerüche sogar, ne, oder Geräusche. Und dann fängt an, diese Dinge zu vermeiden, ne, um nicht in diesen Erleben wieder schnell reinzurutschen, so dass es häufig zu einer völligen sozialen Isolation kommt für diesen Menschen. Das ist aber auch wird gesteigert, wenn dies nicht adäquat behandelt wird. Und dann entsteht eine komplexe PTBS, die noch weitere Bereiche des Lebens beeinflusst und sich rein manifestieren, wie zum Beispiel in die Emotionsregulation oder in die Impulskontrolle, ne, dass die Leute sich nicht mehr gut beherrschen können. Oder sogar in dem Bewusstsein, so, was auch unter Dissoziation bekannt, dass die Leute quasi die Kontrolle über sich selber komplett verlieren. Ne, und daran häufig auch nicht mal Erinnerung dran haben. Das kann Minuten sein, manchmal aber auch Tage gehen. Aber auch die Selbstwahrnehmung ändert sich massiv und damit auch schnell die Beziehung zu anderen Menschen ist dadurch sehr stark beeinflusst.
Sie schildern jetzt mal für die Nicht-Fachfrau und für mich, den Nicht-Fachmann, Menschen, Patientinnen und Patienten von Ihnen, die eine schwere psychische Erkrankungen haben aufgrund ihrer Fluchterfahrung und die dann bei Ihnen, so wie ich es jetzt eben verstanden habe, eben nicht nur in der Tagesklinik, sondern auch ambulant betreut werden, um diese Erkrankung möglichst zu heilen, wenn man das überhaupt heilen kann, oder zumindest zu sehen, dass sie sich nicht verstärkt. dass sie nicht komplexer wird, nicht größer wird und den Alltag des Menschen komplett umfasst. Wie funktioniert das? Spricht man, hat man Übersetzer, spricht man mit denen in der Landessprache? Wie kann man sich das sehr konkret dann vorstellen?
Das sind sehr viele Fragen und Aspekte, aber erstmal vielleicht die, was wir konkret hier machen. In der Tagesklinik haben wir eine relativ intensive Angebot. Ja? Durch die Kooperation mit der Charité, die uns diese große Möglichkeit geben, diese Angebot hier zu machen, können wir bis 24 Menschen hier behandeln, die täglich hier sind, von Montag bis Freitag, von 8.30 Uhr, 9 Uhr bis 16 Uhr. Diese Therapien findet, also der Fokus der Therapien ist der gruppentherapeutische Behandlung der unterschiedlichen Facetten der Wahrnehmung und Verarbeitung traumatischer Inhalte. Wir arbeiten sehr eng mit SKMs. Wir nennen da, also was hier unter Dolmetscher, das sind Sprach- und Kulturmittlerinnen. Das ist ein bisschen mehr als nur Übersetzen. Die bringen viel mehr mit. Deswegen haben wir unseren eigenen Pool an SKMs, die Begebenheiten, die Arbeit, die wir hier machen, darin erfahren sind, von uns auch geschult und unterstützt werden, um diese Arbeit, uns dabei diese Arbeit gut unterstützen zu können. Ja, und eine adäquate Behandlung geben zu können. Die besondere zum Beispiel an der Tagesklinik, wo, soweit ich weiß, habe von keinem gehört, die das so ähnlich machen. Dann haben wir 6 bis 8 Patientinnen in der klassischen Psychotherapiegruppe. Das sind 3 bis 5 Sprach- und Kulturmittlerinnen und dazu noch 2 TherapeutInnen. Und da sagt die Patientin auch quasi was. Dann übersetzt das die Kolleginnen auf Deutsch und dann alle anderen auf dem Arabisch, Russisch, Türkisch, Kurmanji. Und so läuft unser Gespräch. Ja, das ist eine ganz andere Art zu kommunizieren, die nicht intuitiv ist. Ja, die bringt auch Schwierigkeiten manchmal mit sich.
Man muss geduldig sein.
Bestimmt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es nicht so viele Angebote dieser Art gibt, wie Sie es eben dort haben, bei sich im Zentrum Überleben. Und Sie haben ja gerade gesagt, 24 oder 25 Plätze bis zum vergangenen Jahr waren es noch gar nicht so viele, ne?
Genau, wir hatten 16 Plätze und jetzt seit September haben wir die Erweiterung vollzogen. Eine zusätzliche Gruppe, die eine weitere Lücke schließen sollte von Patienten, die eventuell Krisenintervention oder eine kürzere Behandlungsdauer zur Stabilisierung brauchen. Das ist natürlich ein großer, großer Schritt nach vorne. Es reicht vorne bis hinten nicht der Bedarf zu decken. Mit dem Hinweis, in Berlin ist die Situation deutlich besser als die meisten anderen Bundesländer.
Und trotzdem noch nicht ausreichend?
Nee, bedauerlicherweise nicht. Na, da fehlt an, also es fehlt nicht an Konzepten. Konzepten gibt es genug. Na, das ist, ob das hier im Zentrum Überleben oder auch andere Organisationen, die auch sehr gute Arbeit machen. Es fehlt die Umsetzung dessen auf der Regelversorgung. Na, und da erlebt man seit 2015/16 eine deutliche Verbesserung, eine Öffnung der Kliniken, die PIAs, aber auch beim niedergelassenen Gelingen diese Themen gegenüber. Ja, da gibt es enorme Fortschritte. Es fehlt aber bei der Gesetzgebung, bei den Entscheidungsträgern, diese auch umzusetzen. Sowohl politische Wille als auch die finanzielle Frage, zum Beispiel SKMs. Na, wir haben in der Tagesklinik im Jahr rund 7000 Stunden Sprach- und Kulturmittler. Das ist ungefähr 240.000 Euro. Alleine in der Tagesklinik. Das wird nirgendwo finanziert. Na, wir kriegen einen regulären Tagessatz wie jede andere Tagesklinik in Berlin. Aber nicht dafür. Na, das wird. Und da gibt es genug Initiativen und Kooperationen, die mit Positionspapieren arbeiten. Es steht erstmal in der der Koalitionsvertrag, aber es wurde noch nicht umgesetzt im SGB V. Das wäre eine große, große Erleichterung und Hilfe auch für die anderen, nicht nur für uns, für die Kliniken, mehr solche Angebote auch zu geben. Ne? Der Know-how entwickelt sich, es wird breiter, aber es muss trotzdem strukturelle Veränderungen noch geben.
Ich stelle mir vor, mit einer solchen Geschichte kommt eine Patientin oder ein Patient zu Ihnen und sitzt in so einer Gruppe, wie Sie sie gerade beschrieben haben, und soll jetzt sich öffnen, soll sein Innerstes nach außen bringen, soll mit der Therapeutin und dem Therapeuten an der Krankheit oder an dem Problem, das man eben hat aufgrund der Fluchterfahrung, arbeiten, dann erfolgt das nicht in meiner Landessprache, sondern das muss übersetzt werden und es muss zurückübersetzt werden. Das ist eine wahnsinnig hohe Hürde. Und dann kommen die Antworten der anderen, die mit in meiner Gruppe sind, auf anderen Sprachen und auch die werden zurückübersetzt. Wie schafft man das, diese Verbindung dann zu jeder einzelnen Patientin, zu jedem einzelnen Patienten herzustellen, abgesehen davon, dass die Sprach- und Kulturmittler natürlich hier unheimlich wichtige Arbeit leisten, um überhaupt zu einem therapeutischen Erfolg zu kommen oder zu einem Gesundungsprozess zu kommen und sie dann eben, wie Sie sagen, nicht finanziert werden. Abgesehen von dieser Frage, wie schafft man das, die direkte Verbindung dann zu einer Patientin, zu einem Patienten zu bekommen und auch aufrechtzuerhalten?
Wir verfolgen ein ganzheitliches Therapiekonzept, der nicht nur die verbale Artikulation Traumainhalte, sondern auch die unterschiedlichsten Aspekte des Lebens von diesen Menschen mit in Betracht zu ziehen. Ja? Der Wohnsituation, der Aufenthalt, na, die familiäre Situation, die finanzielle Situation, die sind auch sehr ausschlaggebend vor einem Therapieerfolg. Ja? Aber auch die Zugänglichkeit der unterschiedlichen Personen sind auch anders. Manche sind eh sehr verbal, na, die können sehr gut artikulieren. Andere brauchen eh über ihren Körper. Na, diese Verarbeitung oder den ersten Zugang dazu haben. Oder über Kreativtherapien. Wir haben Kunsttherapie, Musiktherapie, Tanztherapie, Entspannungsverfahren, Achtsamkeitstraining, Sport. Das alles neben einer Sozialgruppe, einer Orga-Gruppe, einer psychoedukative Gruppe, einer Skill-Gruppe und klassischen Psychotherapiegruppen. Dazu aber auch wir haben auch eine Art Ausflug, ne? Einfach einmal die Woche gehen die Patientinnen mit ein paar Kollegen und eignen sich diese Stadt an. Ne? Gucken sich Museum an, Ausstellung, Theaterstück an oder auch Jobbörsen, ne? Oder alles möglich, was diese Stadt annimmt, um einfach ein neuer Ort zu entdecken und für sich auch mit in Anspruch zu nehmen, ein Teil dieser Gesellschaft zu werden.
Wir lernen, Sie haben einen besonderen Zugang, Sie haben diese Sprach- und Kulturmittler, Sie haben diesen ganzheitliche Art und Weise, die Probleme, die Traumata anzugehen. Sie bieten außerdem, das kann man lesen, wenn man sich ein bisschen schlau macht im Internet über Sie und Ihre Arbeit, Hilfen mit geringen bürokratischen Hürden an und schließen damit eine Versorgungslücke. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Es ist besonders leicht, Hilfe zu bekommen, abgesehen davon, dass Sie, wie Sie sagten, zu wenige Plätze eigentlich haben, als Sie bräuchten. Aber dennoch, inwiefern besonders geringe bürokratische Hürden und das Schließen einer Versorgungslücke hierzulande?
Wir versuchen, eigentlich die bürokratischen Hürden sind eh die Patienten mitbringen. Zugang zu Bildung, zu Arbeitsmarkt, dem Umgang mit Behörden. Ne? Und da versuchen wir eine Unterstützung anzubieten, um dies zu erleichtern. Ne? Man muss sich einfach vorstellen, das sind Menschen, die aus unterschiedlichsten Hintergründen kommen, manche aus sehr prekären oder sehr anders strukturierte Gesellschaft, ne? Andere aus vielleicht auch vergleichbar teilweise, aber trotzdem alle bringen einfach keine Sprache dazu, aber auch eine Last mit sich, ne? Und der Last hört nicht auf, wenn die Leute hier, Menschen hier ankommen, ne? Also der Behandlung einer Trauma und der Erfolg, damit besser umzugehen, ist nicht nur in der Vergangenheit gelegen, sondern was passiert auch hier, ne? In Deutschland. Und da ist Stichwort Postmigrationsstressoren. Ne? Wir können die Traumata nicht beeinflussen, die ist schon passiert. Aber auch die Erfahrung davor spielt auch eine große Rolle, wie die Menschen auf diese Traumata reagieren. Ob eine Traumafolgestörung steht oder nicht, die Flucht spielt eine große Rolle. Das zum Beispiel ist beeinflussbar durch Politik. Stichwort wieder EU-Außengrenze, ne? Aber auch interne Regelungen in der EU. Aber auch, was passiert hier vor Ort? Ne? Was geben wir diesen Menschen, um hier anzukommen und auch mit ihren Problemen umzugehen, aber auch eine Integration gewährleisten zu können? Integration ist keine Einbahnstraße. Das ist nicht Verantwortung von den Menschen, die hier ankommen, sondern es ist eine gemeinsame Aufgabe von uns als Gesellschaft und den Menschen vor Ort.
Also ist das Leben dann hier und die Hürden, die es möglicherweise gibt, die sind dann die von Ihnen so bezeichneten Postmigrationsstressoren. Also das, was ich erlebe, wenn ich beispielsweise bei Ihnen in Berlin ankomme und sage mir, jetzt habe ich Schutz und Sicherheit, dann heißt das noch lange nicht, dass ich Schutz und Sicherheit habe. Dann heißt das immer noch, ich habe traumatische Erlebnisse. Und ich habe vielleicht auch kleine Hürden, die für mich jetzt zusätzlich noch hinzukommen und die dann natürlich gemeinsam überwunden werden müssen. Ist das die Lücke, die Sie schließen?
Also, was wir anbieten, ist eine Behandlung dessen. Und trotzdem gehen wir mit den Patienten an diesen Themen wie Wohnsituation, die Sprachbarriere, die Arbeit oder eine Tätigkeit zu haben, ne? Selbstwirksamkeit, ne? Familiensituation ist ein großer Unterschied, ob die Menschen hier alleine sind oder mit Familie sind, ob Familie im Heimatort oder auf dem Weg bedroht sind, ne? Oder ob die Familien hier vor Ort getrennt werden wegen diesem Verteilungsschlüssel in die Bundesländer, aber auch soziale Anbindung, der Aufenthaltsstatus, finanzielle Situation, das spielt alles eine große Rolle. Das können wir nur bedingt beeinflussen. Ne? Da ist natürlich viel politische Arbeit, die wir mitmachen, die als Zentrum, nicht nur eine Tagesklinik, da muss aber ein Umdenken eventuell irgendwann stattfinden. Wie gehen wir damit um? Ne? Als Gesellschaft, ne? Was erwarten wir von diesen Menschen, ne? Und was können wir die geben?
Sie arbeiten in einem Team mit vielen Experten, Expertinnen zusammen und bei jeder Arbeit bringt ja auch immer jeder was Persönliches von sich mit in die Arbeit. Sie selbst stammen aus Israel, Sie sind seit über 20 Jahren in Deutschland, aber Sie haben natürlich in Israel auch sicherlich einiges erlebt, kriegerische Auseinandersetzungen, Konflikte. Inwiefern oder wie können Sie denn von sich persönlich auch etwas positiv mit in diese Arbeit einbringen, an einer besonderen Empathie vielleicht? Ich weiß es nicht. Ist das so oder wie muss ich mir das vorstellen?
Tatsächlich spielt das auf jeden Fall eine zentrale Rolle. Ne? Also ich musste auch Krieg erleben, ne? Ob das in die erste Intifada oder die erste Golfkrieg Anfang der 90er, aber auch weitere kriegische Auseinandersetzung in Israel. Und ich merke schon einen Unterschied zwischen die Menschen, die diese Erfahrung gemacht haben und Menschen, die hier aufgewachsen sind in relativer Sicherheit und diese Erfahrung nicht gemacht haben. Ne? Und trotzdem, das heißt nicht, dass einen besser als die anderen, dass man lernt voneinander. Das sind unterschiedliche Perspektiven, die in diese Arbeit einfließen. Und ich bin nicht der Einzige. Wir haben Kollegen aus unterschiedlichen Ländern kommen. Ne? Wir haben auch Kollegen, die selber geflüchtet sind. Ne? Und das ist alles bereichernder für diese Arbeit. Aber auch Menschen, die einer relativ gutes Leben haben. Das ist auch unfassbar bereichernd, um mit bestimmten Situationen umzugehen, ne? Und Ansätze auch mit weiterzuentwickeln.
So wichtig ist es also, dass jeder auch seine eigene Geschichte mitbringt oder mitbringen kann.
Ich bin der Meinung, je breiter ein Team ist und je unterschiedlich, ja, die Persönlichkeiten sind, je mehr die Patienten profitieren können. Sie werden schon, also Menschen neigen dazu, einfach das Gute für sie auch zu finden, ne? Und das auch rauszusuchen. Und je mehr unterschiedlich sie anbieten, sie werden schon bei diese Person andocken. Und das merkt man auch bei der Arbeit im Alltag, welche Patienten bei wem andockt und wie man das auch nutzen kann für eine therapeutische Beziehung, die sich dann auch ausweitet auf Bereichen, wo sie Schwierigkeiten haben, na, um dort sie zu stärken.
Ja, man hört das aus unterschiedlichen Bereichen, ne? Je diverser ein Team, gibt es ja die Ansicht, Einsicht, umso besser arbeiten sie oder können sie arbeiten.
Und wenn dann der Ansatz der Arbeit noch so breit ist, wie er von Ihnen geschildert wurde, der also weit mehr ist als die psychotherapeutische Behandlung, sondern eben auch noch weit darüber hinausgeht, ganzheitlich eben ist, von einem diversen, aufgestellten Team bearbeitet, natürlich dann wesentlich mehr Erfolg verspricht. Ich möchte gern noch mal auf das Umdenken in dieser Gesellschaft zurückkommen, dass Sie eingefordert haben oder dass Sie anregen. Wenn ich mir vorstelle, dass die Sprach- und Kulturmittler bei Ihnen nicht finanziert werden, Sie aber tatsächlich der Schlüssel sind, mit einer der wichtigen Schlüssel für den therapeutischen Erfolg, dann stellt sich natürlich immer auch die Frage der Finanzierung durch die Gesellschaft. Und da würde ich jetzt als erstes mal fragen, wie gut sehen Sie die Arbeit des Zentrums Überlebens abgesichert, dass Sie 100% abgesichert ist, ist ganz sicherlich nicht so, sonst hätten Sie nicht so eine wunderbare Auktion mit Kunstobjekten in Berlin regelmäßig angebracht, damit natürlich Gelder für Ihre Arbeit dort generiert werden. Aber wie sieht der aktuelle Stand aus?
Aktuell wird das Zentrum zu 28% durch Entgelt finanziert. Das ist so Regelversorgung, KV, Krankenkasse. Ein großer Teil wird durch Projekt finanziert, was immer mit einem Risiko verbunden ist, immer mit einem befristeten Arbeitsverträgen, mit Unsicherheiten, ob diese Projekte weiter verlängert werden. Aber auch zum und nicht unerheblicher Teil durch zivilgesellschaftlichen Akteure, aber auch Spenden von Einzelpersonen. Ne? Also ohne diese Unterstützung, wie zum Beispiel von der UNO-Flüchtlingshilfe, könnten wir nicht so eine gute Arbeit machen, wie wir das tun. Ne? Das ist Summen, die wir sonst nicht abdecken können. Und ohne die SKM ist unsere Arbeit so nicht möglich. Ja, da kann man die Expertise haben, aber ohne eine adäquate und tiefgreifende Verständnis der Person können Sie davon nicht profitieren.
Sie haben es ja eingangs gesagt, wie viel mehr es ist, als nur zu übersetzen, die Arbeit der SKMs, der Sprach- und Kulturmittler. Und die werden gar nicht finanziert. Wie schwierig, wie kommen Sie denn überhaupt an diese Männer und Frauen, die Ihnen da helfen? Das stelle ich mir dann umso schwieriger vor. Einmal die ganze Expertise, die man mitbringen muss, und dann muss man auch noch ein Riesenherz mitbringen und Zeit.
Ja, das ist natürlich eine Mammutaufgabe, die unseren Eine Sprachenkultur mit seinen Beauftragten. Das sind Kollegen, die genau das machen, um neue Sprachenkulturen zu akquirieren, die einzuschulen, der Weiterbildungsprogramm, die Gespräche mit denen im Vorfeld zu führen. Gleichzeitig bieten wir auch hier in der Tagesklinik Nachbesprechung von den Gruppen, aber auch die Einzel, um auch diese Kollegen mit diesen Last, die sie auch mittragen müssen, aber ohne der Ausbildung, na, die wir zum Beispiel als Therapeutin haben, umgehen zu können. Na. Das Stichwort Sekundärtraumatisierung, das ist Traumatisierung, die entstehen durch häufiges Hören von wirklich grauenvollen Gewalttaten, massive Misshandlung, Folter, Menschenhandel. Na, wenn man das nicht tut, dann würde man eigentlich eh die Kollegen im Stich lassen und auch vielleicht einen Schaden anrichten. Und deswegen bemühen wir uns sehr, Menschen, die auch ausreichend resilient sind, aber auch gut betreut werden hier vor Ort. Ein Beispiel ist, wir haben vor einer Patienten, die aus China kam, fast 2 Jahre gesucht, bis wir eine SKM gefunden haben, um sie aufnehmen zu können. Es ist nicht so einfach bei Anfragen. China ist auch ungewöhnlicher Fluchtort. Das war eine sehr besondere Situation, aber das hat 2 Jahre gedauert und dann haben sie erst dann aufnehmen können.
Aber wie gehen Sie denn dann 2 Jahre mit Menschen um, die eigentlich lieber heute als morgen Hilfe brauchen und Sie müssen dann so viel Energie und Zeit investieren, die Menschen müssen warten und Geduld haben. Wie muss man sich das denn dann vorstellen?
Da muss man innerlich tatsächlich Einstriche machen. Ne? Also zu sagen, ich auch wenn gerne jede Einzelnen, die Hilfe brauchen und Hilfe wollen, denen das anbieten kann, können wir leider nicht. Ne? Und das ist ein Aspekt, der ich auch persönlich auch immer wieder mitnehme, nicht helfen zu können, obwohl das möglich wäre, theoretisch. Ne? Die Bedarf ist da, die Wille ist da, aber es stehen andere Sachen im Weg, wie zum Beispiel eine sehr unsichere Aufenthaltsstatus mit drohender Abschiebung oder einer Dublin-Verfahren. Aber auch andere Aspekte, fehlende adäquate Wohnsituation, so dass auch eine Therapie Erfolg haben kann. Oder eine Dauerbedrohung, weil die Angehörigen gerade irgendwie in der Ukraine oder in Afghanistan unter Beschuss sind. Ne? Das sind Situationen, mit denen man hier umgehen muss. Ne? Und das ist nicht immer einfach.
Jetzt weiß ich, dass Sie ja in enger Zusammenarbeit sind, und Sie haben es ja auch gesagt, mit der Charité in Berlin arbeiten. Das Zentrum Überleben bildet aber auch aus, macht also, schafft Möglichkeiten, beispielsweise im Bereich der Krankenpflege, gemeinsam mit einem großen Klinikkonzern, für Flüchtlinge und Geflüchtete hier eine berufliche Perspektive zu erreichen. Wie schaut das konkret aus? Haben Sie eine Schule, eine Ausbildungsschule? Wie sieht da die Arbeit aus?
Erstmal zurück auf die Kooperation. Wir sind sehr dankbar für die Möglichkeit, die Charité uns gibt, diese Betten so zu verwalten und fachlich so zu führen, um diese sehr besondere, vulnerable Gruppe zu behandeln. Diese Kooperation findet auf unterschiedlichen Ebenen statt, auf der administrative Ebene, aber auch auf die fachliche Übersicht und der Austausch, aber auch engere Zusammenarbeit in der unterschiedlichen Abteilungen mit der Charité Mitte unter Professor Heinz. Und dafür sind wir sehr, sehr, sehr dankbar. Im Zentrum bieten wir nicht nur klinische Unterstützung an, wir bieten aber auch eine integrative Leistung. Wir haben eine Schule, eine Paro-Friero-Schule, der Name ist Programm, die tatsächlich auch enorm wächst in den letzten Jahren, weil der Bedarf ist da, na, sowohl von der betroffenen Gruppe Migrantinnen und Geflüchtete, aber auch in der Arbeitsmarkt. Da ist ein enormes Potenzial, diese Gruppe in die Gesellschaft zu integrieren. Und da ist eine gute Möglichkeit durch Nachholen von Schulabschlüssen, Pflegebasiskurse, Ausbildung zu Sozialassistenten hier Fuß zu fassen, und für sich auch eine Zukunft aufzubauen. So groß ist das, glaube ich. Mittlerweile haben sie über 200 Schülerinnen, wenn ich mich nicht irre. Und ich glaube, da ist der Potenzial deutlich größer.
Eine Zukunft aufbauen. Vielleicht haben Sie eine Geschichte, an die Sie sich besonders gerne erinnern, weil sie gut ausgegangen ist, die Sie uns vielleicht kurz skizzieren können.
Ein Mensch, den wir vor dreiviertel Jahr entlassen haben, das ist ein junger Mann, der schwer traumatisiert ist, der ungefähr 3 oder 4 Jahre vor Anfang der Behandlung hier so gut wie gar nicht aus der Gemeinschaft Unterkunft rausgegangen ist, dass er einfach nur um Essen zu besorgen und sich komplett eingeschlossen hat. Der hat gar keine sozialen Kontakte, bis irgendwann einer Sozialarbeiterin ihn in Brandenburg an Commit geschickt und die an uns weiterverwiesen. Dieser Mensch war einer der eindrücklichsten Fälle, die ich je in meiner Laufbahn erleben müsste. Der war so verängstigt, dass jede Geräusch, jeder Emotionsausdruck von anderen nicht gefiltert werden könnte und sofort ihn in einer Ausnahmezustand und häufig auch mit Bewusstseinsverlust, mit dissoziativen Störungen. Ne? Der war bei uns hier 1,5 Jahre. Ne? Vor 3 Wochen war ich hier kurz zu einem Gespräch, wo er stolz zeigte, dass er jetzt einen Arbeitsvertrag in einer Branche, wo er eine Abteilungsleitung übernommen hat und das ist aber ein sehr besonderer, muss man sagen, das ist ein sehr besonderer Verlauf. Das ist aber auch muss man sagen, auch ein sehr, sehr intelligenter junger Mann, der einfach schwere, schwere Traumatisierung erleben, haben wir einer Patienten entlassen, die sofort in ihre Schul- und wiederholen ihre Schulabschluss gehen kann, die seit 6 oder 7 Jahren in Berlin aber nicht in der Lage war, hier Fuß zu fassen. Und jetzt holt sie ihre Schulabschluss nach, nachdem sie hier ihr nur 5 Monate war. Ne? Das ist auch eine relativ große Erfolgsgeschichte für mich.
Das sind wunderbare Erfolgsgeschichten, die wirklich den größten Respekt bei mir hervorrufen, wo mir durch den Kopf geht, dass natürlich die Breite des Angebots des Zentrums Überlebens, die Erfahrung, die dieses Zentrum ja mit seinen Mitarbeitenden hat, nochmal die Frage eröffnet zum Umdenken. Wird in unserer Gesellschaft zu wenig über psychische Erkrankungen auch von Geflüchteten gesprochen? Ist das ein Weg, wie man die Sensibilisierung erhöhen kann, um dieses Umdenken auch nach vorne zu bringen?
Es wäre natürlich aus einer therapeutischen Perspektive, die Frage alleine zu beantworten, weil es auch sehr viele politische Aspekte da drin. Ich glaube nicht, dass es zu wenig über Geflüchtete geredet wird. Es wird sehr einseitig über Geflüchtete geredet, wo einfach eine sehr polarisierende Diskurs stattfindet in der Gesellschaft mit einem deutlichen Rechtsruck. Na, nicht nur Geflüchteten gegenüber, sondern auch Migranten gegenüber oder auch andere Gruppen, na, Wort Diversität, na, gegenüber. Und das ist schon beängstigend manchmal, wie die Gesellschaft, in welche Richtung diese Gesellschaft gehen könnte. Na, da kann man auch andere Länder anschauen. Und ich hoffe, dass hier auch andere Möglichkeiten geboten werden, wie wir mit diesen unterschiedlichen Bedürfnissen, na, eher als Stärke, na, zu sehen, so wie wir am Anfang gesprochen haben, ein diverses Team ist ein starkes Team und eine diverse Gesellschaft ist eine starke Gesellschaft, aber die muss man zusammenführen. Na? Und da ist die Politik auf der einen Seite gefragt, aber zivilgesellschaftlichen Akteure sind auch sehr gefragt, da anzufangen, der Diskurs, na, in diese Richtung zu bringen. Na. Und das ist nicht so einfach. Na. Das ist, glaube ich, nicht selbstverständlich. Ich habe auch kein Konzept dafür. Na. Aber das ist jetzt meine persönliche Meinung als politischer Mensch und nicht jetzt unbedingt als Therapeut in dem Sinn.
Es gehört auf alle Fälle auch zu den Aufgaben, die die UNO-Flüchtlingshilfe hat, nämlich neben der Unterstützung für Projekte wie zum Beispiel das Zentrum Überleben, also hier in Deutschland für Geflüchtete die Arbeit zu unterstützen und natürlich die Arbeit der lebensrettenden weltweiten Einsätze des UNHCR auch, sich in diese Debatte einzumischen und durch klare Haltung und Standpunkte Informationen zu liefern, die eben statt Fake News Fakten in die Debatte bringen. Also trifft sich da ein wenig das, was Sie gerade beschrieben haben, mit den Aufgaben, die wir haben.
Fakten und Umstände, Fakten alleine, na, können auch interpretiert werden. Die Umstände, in denen wir diese Fakten entstehen, müssen auch berücksichtigt werden, wie zum Beispiel die Bildungsstand oder Berufstätigen unter bestimmten Gruppen sind nicht alleine auf diese Gruppe und ihre Eigenschaft zurückzuführen, sondern unter welchen Bedingungen diese unterschiedlichen Gruppen auch leben. Ne? Und wie kann man die verändern auch? Ne? Wie gesagt, Integration, ne, und Zusammenleben ist eine gemeinsame Aufgabe und die nicht von den neuen Einkommen in Anführungsstrichen alleine überlassen. Ne? Das kann dann nicht funktionieren.
Ja, also diverse Teams sind wichtig, sind im Zweifel besser und eine diverse Gesellschaft auch. Das nehme ich vor allem auch mit, abgesehen von der Tatsache, dass ich auch meinen Hut ziehe vor Ihrer Arbeit. Ich glaube, wir sagen Danke für
Ganz
dieses
herzlichen Dank.
Gespräch.
Ja, vielen Dank für die Einladung nochmal und für die großartige Unterstützung nochmal durch die UN-Flüchtlingshilfe.
Und
Danke.
damit unseren Unterstützerinnen und Unterstützer. Und
Ja.
diesen Dank geben wir natürlich gerne weiter.
Alles Gute weiterhin für Ihre Arbeit.
Und viel Erfolg.
Schönen Tag noch.